Talk mit Tees.
Christian Vogel startete im Mai 2015 zu einer Weltumrundung mit dem Motorrad. 22 Länder in 333 Tagen. Aus seiner Reise wurde ein Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Egal, was kommt. Hallo nach Hamburg.
Hallo nach Baden-Baden.
Jetzt habe ich mich gefragt, was heißt das eigentlich um die ganze Welt? Wann ist es um die ganze Welt?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Also in meinem Fall... Ja, ich habe mir halt vorher überlegt, ich habe so diesen Globus genommen, der da auf meinem Schreibtisch immer noch steht, und habe mir überlegt, ich wusste das auch nicht so richtig. Ich wusste nur, ich spreche kein Wort Russisch, und habe dann überlegt, fängst du vielleicht doch links an, und dann habe ich gedacht, ich bringe mein Motorrad und mich erstmal in die USA, fahr da los. Und für mich war einmal rum, dieses doch sehr klassische wahrscheinlich, also wenn ich mir diese klassische Weltkarte, wenn man die so vor sich sieht, im Grunde genommen war für mich die Idee wirklich einmal um diese Welt zu fahren. Das heißt, ich wusste schon, ich lasse Afrika beispielsweise aus und Südamerika beispielsweise aus, zumal weil ich in Südamerika schon zweimal war vorher.
Ja.
Also doch mehr oder minder rund quasi, wenn man sich diese Karte anguckt, das war für mich einmal rum.
Ja. Eine sehr sorgfältige Vorbereitung gehört natürlich dazu. Du hast mit Menschen gesprochen, die ähnliche Projekte schon einmal gemacht haben. Es gab viele Dinge natürlich zu berücksichtigen. Gesund bleiben ist das eine, oder wenn man es da nicht schafft, dass man zumindest sich versorgen kann. Du hast glücklicherweise einen Arzt, ne? Der ist Kumpel und konnte dir zeigen, wie man Wunden vernäht im Notfall.
Zum Beispiel.
Ja, wie schwer ist das? Also da muss man sich ja rein theoretisch echt selbst nähen. Hast du das mal gebraucht?
Nee, habe ich nicht gebraucht. Also zum Glück nicht. Es gab, sagen wir mal so, medizinisch relevante Momente auf dieser Reise.
Ja.
Aber genau das musste ich nicht. Ihm war das relativ wichtig, dass ich das zumindest ganz grundsätzlich weiß, wie es funktioniert. Weil so profan das ist, wenn du eine große Schnittwunde hast und bist halt alleine, dir bleibt schlussendlich so Rambo-mäßig vielleicht auch gar nichts anderes übrig, als dich zu nähen. Und daneben hat er mir noch ganz viele andere Sachen gezeigt, die er mir hätte auch gar nicht alle zeigen müssen.
Ja. Wie zum Beispiel?
Naja, also wer viele Fragen stellt, kriegt auch viele Antworten.
Mhm.
Und wenn man dann sich fragt, was passiert bei so einem Unfall, und wenn er dir dann erzählt, was passiert, wenn man innere Blutungen hat und wie Organe zusammenhängen und dergleichen, dann hat er auch gemerkt, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn ich ihm das jetzt alles erzähle, weil es natürlich auch Bilder im Kopf aufmacht und vielleicht auch eigentlich mehr Sorgen macht, als es das vielleicht überhaupt braucht.
An welchem Objekt hast du Nähen geübt?
An einem Hähnchen.
An einem frisches Hähnchen, oder?
Nee.
Gummihähnchen, oder was ist das?
Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe tatsächlich so ein Supermarkt-Tiefkühlhähnchen gekauft. Und das hat für diese Zwecke völlig ausgereicht, weil er sagte auch, ob man das dann nachher noch essen kann. Wahrscheinlich eher vielleicht nicht, was mir auch ein bisschen leid tut, weil mit Essen spielt man nicht und so, aber irgendwie musste man das ja machen. Ja, genau.
Außerdem musst du natürlich die Maschine reparieren können. Denn während eines ganzen Jahres, wenn du so viele Kilometer darunter rockst, irgendwann setzt die Maschine aus. Irgendwann geht etwas kaputt. Wie detailliert konntest du dich darauf vorbereiten? Denn du warst alles andere als ein Mechaniker vorher. Du konntest das Ding fahren, aber jetzt nicht reparieren oder wirklich auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.
Nee. Das kann ich bis heute auch nicht. Ich wusste vorher, wie man den Ölwechsel macht, wie man Zündkerzen wechselt, wie man vielleicht auch, wie man ganz bestimmt, also ganz, ganz grundlegende Dinge, ich hatte eine grobe Vorstellung davon, weil ich halt auch schon sehr lange Motorrad fahre und auch schon selber was gemacht habe. Das Problem ist, das Motorrad, mit dem ich losgefahren bin, hat halt auch sehr viel Elektronik. Und mir waren ganz viele Dinge in diesem Bereich Elektronik überhaupt gar nicht klar. Was passiert dann eigentlich und was passiert denn auch eigentlich nicht und wann kann ich eigentlich weiterfahren? Wobei mir dann auch ganz schnell klar wurde, ich werde natürlich auch kein Mechaniker vorher, das werde ich niemals sein, und mir wurde auch ganz schnell klar vor der Reise, dass das einfach nicht passiert. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, was man haben muss. Das Gefühl, dass man einfach noch ein bisschen besser Bescheid weiß, wie ganz bestimmte Dinge miteinander zusammenhängen und wie ganz bestimmte Dinge funktionieren. Und darum ging es mir eigentlich, dass ich das war mit sehr guten Freunden von mir, die haben auch schon sehr, sehr lange Motorrad fahren. Den einen würde ich auch als Motorradmechaniker bezeichnen, obwohl er was völlig anderes macht beruflich, aber schon sehr viel Erfahrung hat. Die haben das toll gemacht.
Ein Hobbybastler, der hat bisher noch jede Maschine frisieren können.
So ungefähr.
Und du hast aber schon auch für extreme Bedingungen dort trainiert, ne?
Ja, also so viel Zeit hatte ich ja gar nicht. Ich hatte ja nur 6 Monate Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Das auch immer nur nach Feierabend.
Ja. Und also bei der Bundeswehr hättest du jetzt eine Augenbinde bekommen und hättest blind die Maschine auseinandernehmen müssen und wieder zusammensetzen müssen.
Vielleicht ja.
Falls es nachts in der Wüste passiert und der Mond ist nicht da.
Ja, vielleicht ja. Aber dazu kam es nicht. Also es war so, ich habe auch im Rahmen der Vorbereitung, das weiß man natürlich im Nachhinein erst, ich habe mir auch viel zu viele Gedanken gemacht, viel zu viele Überlegungen angestellt und was ist, wenn das so und so ist und wie ist das denn so und so. Und ich habe parallel dazu angefangen, in diesem Internet zu lesen und das ist die Hölle. Das ist all diese Gedanken und Sorgen und diese ganzen Infos, die man da sich zusammensucht. Im Nachhinein kann ich sagen, hätte 1 Monat Vorbereitung völlig ausgereicht.
Welche Info war denn besonders verwirrend oder auch abschreckend oder hat dich zum Zweifeln gebracht?
Ich glaube, das ist wie mit dem roten Punkt auf dem Arm. Wenn man ein roter Punkt auf Arm bei Google eingibt, dann kannst du dich ja eigentlich direkt beerdigen lassen. Und so ein bisschen ist es ja so auch. Also wenn du Motorrad-Weltreise eingibst, du wirst in diesem gigantomanischen Überfluss an Informationen und dann fängst du an, in diesen Foren zu lesen. Und das ist halt wie mit Bundestrainern. Also es gibt ja 80 Millionen potenzielle Bundestrainer bei uns in Deutschland, wenn dann Fußball-Weltmeisterschaft ist. Und so ist das in diesen Foren auch. Also jeder weiß auch alles irgendwie oder viele wissen alles und der hat das schon gemacht und jene schon gemacht. Und es ist so viel Information. Und das war etwas, wo ich am besten komplett schon drauf verzichtet hätte. Also unabhängig davon, dass ich natürlich Reiseberichte toll finde, aber man ist ganz schnell von so einem Reisebericht in irgendwelchen Empfehlungen und dann muss man das so und so machen und so und so machen. Und mich hat das einfach nur überfordert. Mich hat das völlig überfordert. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, wo man in diesem Motorradreiseorbit so unterwegs ist, es gibt auch Menschen, die sich darin völlig verlieren. Es gibt Menschen, die in diesen Foren unterwegs sind, Jahre um Jahre um Jahre und diese Weltreise planen und nie losfahren. Und ja, ich kann nur sagen, ganz, ganz, ganz viel von dem braucht es überhaupt nicht.
Im Rahmen der Vorbereitung, kurz bevor es eigentlich wirklich losging, kam dann ja nochmal ein ganz großes Hindernis. Du hast dich verliebt. Wo man jetzt denken könnte, okay, der Filmemacher braucht erstmal gleich wieder ein Hindernis, damit dieser Film eine Dramaturgie hat. Ich nehme aber mal an, du hast dich nicht deswegen verliebt, sondern weil es einfach passiert ist. Wie konnte das passieren?
Tja, wie das Leben so spült, wenn man so sagt. Ne? Ich habe irgendwann zu Hause gesessen und habe mich natürlich auch gefragt, also unabhängig von vielen anderen Fragen, was ist eigentlich so mit Impfen? Und ich muss mich ja irgendwie impfen und ich brauche irgendwie auch Medikamente und so. Und ich kannte zu der Zeit ein Mädchen, das hieß Miriam, eigentlich wirklich eine Bekannte, weil wir haben so annähernd denselben Freundeskreis und ich habe sie vielleicht in den letzten 20 Jahren habe ich sie vielleicht 20 Mal gesehen. So irgendwie mal Weihnachten oder so, wenn man mal Leute besucht oder Freunde besucht, so ganz grob. Und ich muss sagen, ich fand sie schon immer toll. Und habe dann irgendwann im Rahmen zu Hause gesessen und habe Miriam angerufen. Ich habe ihr eine Facebook-Nachricht geschrieben. Und sie meinte dann als Anästhesistin, ich wusste, dass sie halt ganz grobe Ahnung natürlich hat. Natürlich vielleicht nicht nur grob, sondern ziemlich genau. Und sie sagte dann ganz, ganz schnell, Christian, das sind viele Fragen, die du hast. Lass uns doch vielleicht einfach mal treffen.
Ja. Und hat das gleich gefunkt oder was? Schon bei eurem ersten Treffen?
Eigentlich ja.
Ach, Jemin. Hast du jemals in Frage gestellt, ob du jetzt wirklich losfahren sollst und für ein Jahr mehr oder weniger dann weg bist?
Eigentlich nicht. Für mich stand diese Entscheidung sowas von fest.
Okay, da kann auch keine Frau was dran ändern.
Dass ich das mache. Ja, das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen heroisch, aber es ist so, dass ich habe natürlich mir die Frage gestellt, warum passiert das jetzt?
Ja.
Warum passiert das jetzt und wieso passiert es? Weil es diesen Abschied auch sehr, 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 sehr schwer gemacht hat. Und das eine Komponente gekriegt hat, die ich überhaupt eigentlich gar nicht natürlich geplant hatte und so. Oder gar nicht, vielleicht auch viele Jahre lang gar nicht wollte. Für mich war irgendwie klar, ich mache das alles alleine. Ne? Das ist so eine Hero-Nummer. Ne? Man fährt alleine um die Erde natürlich. Ja, klar. Aber ja, also es hat es einfach schwerer gemacht. Aber ich habe diese Entscheidung nie in Frage gestellt, wobei ich auch sagen muss, dass Miriam es mir sehr, sehr leicht gemacht hat.
Weil?
Weil sie mir nie diese Frage gestellt hat oder mir nie auch das Gefühl gegeben hat, dass sie mich irgendwie zurückhalten möchte oder so. Mhm. Gar nicht.
Okay. Und einmal ist Miriam ja auch zu dir gekommen dann, als du da draußen in der Welt unterwegs warst. Bei dieser Geschichte, die ein weiterer dramaturgischer Höhepunkt ist in diesem Film, in Indien, wo du dann tatsächlich einen wirklich ganz schweren Verkehrsunfall gehabt hast, mit anderen Motorradfahrern, ich glaube fast frontal, oder, zusammengestoßen bist dort. Wie hast du die Minuten nach diesem Unfall in Erinnerung? In einem fremden Land, Menschen, deren Sprache du nicht sprichst, und da liegst du dort auf der Erde.
Das war beängstigend. Das war beängstigend und das war etwas, wo ich überhaupt gar nicht drauf vorbereitet war. Ich habe geglaubt, dass ich irgendwie für sowas gewappnet bin und war ich überhaupt gar nicht. Mhm. Und Angst spielte eine sehr große Rolle. Ganz konkret war die Situation in Indien so, dass mir jemand frontal ins Motorrad gefahren ist, auf meiner Seite. Und du bist sofort umgeben mit in meinem Fall vielleicht sogar Hunderten von Menschen. Wobei dich niemand anfasst und dir niemand hilft. Niemand fasst dich an in Indien, bei sowas, weil niemand involviert werden möchte in so einen Unfall. Mhm. Ich habe viele Wochen, vielleicht Monate später, durch Gespräche auch verstanden, warum, was auch völlig nachvollziehbar ist. Also erstmal kann man sagen, warum. Ich meine, es ist völlig natürlich, dann hilft man jemandem. In Indien ist es so, dass du für Geld alles kaufen kannst. Und dass du jeden Richter und jeden Rechtsanwalt kaufen kannst. Und das ist im Grunde genommen in dieser Gesellschaft so verankert. Und niemand möchte darin involviert werden, weil er am Ende vielleicht doch derjenige ist, der diesen Unfall verursacht hat, obwohl er eigentlich nur am Straßenrand stand. Mhm. Und so hat sich auch die Polizei verhalten. Das heißt, auch die Polizei hat im Grunde genommen kein Interesse gehabt, mir irgendwie zu helfen. Sondern es ging eigentlich nur darum, dass ich mich da ganz schnell wieder vom Hof mache. Mhm. Weil ja, das wirft einfach Fragen auf und Papierkram und Bürokratie und dieser Deutsche und du bist ja unendlich reich. Du hast ja dieses bayerische Raumschiff in meinem Fall und du bist unendlich reich und das führt zu Hindernissen, die ja auch auf die ich nicht vorbereitet war.
Also die haben im Prinzip Angst gehabt vor dir, weil du dir hättest alles kaufen können. Also du hättest mit Bestechung hättest du alles machen können.
Angst weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist in der Gesellschaft so tief verankert, dass es dieses Bewusstsein gibt, dass du mit Reichtum oder mit monetärem Reichtum, dass du mit Geld sehr, sehr viel regeln kannst und handeln kannst. Mhm. Und du bist einfach auf den ersten Blick unendlich reich, egal ob du diesen Unfall hast oder nicht. Du hast diesen Motorradanzug an, alleine, dass du in dieses Land einreisen konntest und dieses bayerische Raumschiff da irgendwie mit dir umführst.
Ja.
Und es führt, also zur Angst weiß ich nicht, aber zumindest zu einer sehr, sehr großen Vorsicht.
Und wie lange standen die um dich herum und haben geguckt? Ich meine, wenn sie nicht helfen könnten, dann was machen die dann? Oder lagst du dann da irgendwann relativ schnell alleine?
Naja, also laut geschrien irgendwie und ganz große Aufregung und die Menschen gucken erstmal alle nur und so. Und es gab auch Menschen, die haben dann Sachen von meinem Motorrad geklaut.
Okay.
Und was ich im Nachhinein auch wahrscheinlich ist total nachvollziehbar ist, also klar, man ist natürlich ganz schnell erstmal dabei und sagt, wie kann man sogar noch jemanden beklauen, der einen Unfall hat.
Ja, klar.
Aber ich glaube, wenn ich in Indien an der Straße geboren werde und im Grunde genommen in diesem, vielleicht in irgendeinem Slum lebe, und da liegt dieses Raumschiff und dieses leuchtende Navi, dann würde ich das wahrscheinlich auch klauen.
Mhm. Ja. Was haben die geklaut denn?
Ja, also zum einen mein Navi. Ich hatte so Taschen am Motorrad, haben die aufgemacht. Mein Kulturbeutel war irgendwie weg, warum auch immer.
Ja.
Aber, genau, und dererlei Dinge.
Wie schwer warst du verletzt?
Ich habe mir zum zweiten Mal meine Rippen gebrochen und ich habe mir meine Hand gebrochen, was allerdings erst einige Wochen später so richtig klar wurde.
Okay, also du bist in ein Krankenhaus dann aber gegangen, ne? Du musstest. Bist du alleine gegangen oder wer hat dich gebracht?
Nee, es gab jemanden in dieser Situation, der mir sehr, sehr, sehr geholfen hat.
Ja.
Unverhofft dann.
Ein Inder.
Einer von ganz, 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 ganz vielen.
Ja.
Und der hat mich in erster Instanz erstmal in ein Krankenhaus gebracht, ja.
Okay.
In ein Krankenhaus, in dem man sich aber eigentlich gar nicht so richtig behandeln lassen möchte.
Weil?
Ja.
Was lief rum?
Ja, es gibt dort Ratten, die man sieht in diesem Krankenhaus. Mhm. Und es gibt im Grunde genommen so gut wie keine medizinische Versorgung, zumindest nicht so, wie man das vielleicht kennt von hier. Die medizinischen Geräte, die man da so sieht, die sind so mindestens so alt wie ich. Das war so das erste Krankenhaus, in dem ich war.
Mhm. Und später bist du aber dann auch richtig operiert worden, wobei mich ja gewundert hat, wieso filmt den jemand? Da wird jemand operiert in einem Operationssaal und für deine Dokumentation hat aber offensichtlich jemand gefilmt von außen. Wer?
In dem Fall Miriam, die dann in dieser Zeit in Indien war.
Okay.
Und wir haben den Chef dieses Krankenhauses so lange vorgequatscht, bis der das zugelassen hat, aber auch im Grunde genommen nur, weil Miriam Anästhesistin ist und halt diesen OP-Orbit natürlich kennt und weiß, was sie da erwartet.
Und weil ihr den Arzt natürlich bestochen habt.
Nee, den Arzt haben wir nicht bestochen. Nicht? Wir haben den Chef des Krankenhauses so lange vorgequatscht, bis er das gemacht hat.
Das ist schlimmer als bestechen.
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist so eine seelische Bestechung.
Mich hat das sowieso gewundert, dass du ständig, denn du warst alleine unterwegs und trotzdem bist du immer zu sehen auf diesen Bildern. Oder wenn mit dem Motorrad etwas ist oder da gibt es eine Stelle, das sieht so aus, als wärst du in der Wüste, da ist das Motorrad umgekippt und du mit Mühe und Not versuchst, du deine Maschine wieder aufzustemmen, aber das wird alles von außen gefilmt. Ich nehme mal an, von dir selbst, oder?
In sehr, sehr weiten Teilen. Also ich habe halt diese Kamera irgendwo hingelegt einfach.
Ja.
Ich hatte ja zwei Kameras. Ich hatte so eine Action-Kamera, so eine GoPro hatte ich dabei und auch eine, Anführungsstrichen, richtige Kamera. Und ich habe, auch nicht immer, ich habe auch viele Sachen, die ich gar nicht gefilmt habe oder gerade auch am Anfang dieser Reise ging mir das auch völlig auf die Nerven. Ich hatte permanent Rückenschmerzen, mit der Arsch wehgetan und ich hatte gar keine Lust irgendwie zu filmen, zumal es ja eigentlich eine Auszeit sein sollte für mich. Aber ja, ich habe dann immer wieder gemerkt, dass es so Situationen gibt, wo ich mir dachte, wenn du das nicht filmst, wenn du nicht auf diesen Knopf drückst, dann wirst du diese Reise halt niemals erzählen, oder wirst du diese Geschichte niemals erzählen können.
Du wusstest aber vorher ja, dass da ein Film draus werden sollte, oder nicht?
Nein.
Ach, das war eine Auszeit, aus der dann einfach ein Film wurde im Laufe der Reise.
Genau. Also meine Idee war, ich klinke mich ein Jahr völlig aus, steige völlig aus allem. Und dann habe ich den Fehler gemacht, den auch andere Berufskollegen schon gemacht haben, aus diesem Fernsehorbit. Ich kam auch nicht aus meiner Haut und habe halt angefangen, im Rahmen dieser Vorbereitung diese Kamera mal irgendwo hinzustellen. Weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, irgendwie, ja, hältst du das halt mal fest. Das ist halt so diese Fernsehmacherkrankheit, glaube ich. Und ja, am Anfang habe ich das auch gar nicht so richtig für ernst genommen. Also ich hatte dann auch einen Kollegen, der mich dann angesprochen hat und gesagt, ja, wenn du jetzt aber gehst und so und der Abschied und so, das vielleicht ist ganz gut, wenn auch jemand dabei wäre und so. Und ja, klar, es leuchtete mir dann auch ein und da habe ich gesagt, ja klar, ja logisch, wenn man das mal irgendwann mal machen will, dann können wir das mal machen. Aber zum Beispiel in die ersten beiden Monate auf dieser Reise habe ich gar nicht viel gefilmt, weil ich das in den USA für ziemlich profan hielt. Weil es doch sehr, 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 sehr westlich ist und weil ich auch keinen Bock hatte. Und, aber ich habe irgendwann im Laufe der Reise gemerkt, dass gerade in so extremen Momenten, soweit ich das dann überhaupt konnte, dass ich auf diesen Knopf drücken muss.
Und, ich stelle mir das vor, du fällst mit dem Motorrad hin und bevor du aufstehst, und man denkt ja eigentlich an den Schmerzen, ist was kaputt, denkst du aber als Filmemacher, oh, Moment mal, bevor ich weitermache, ich muss erstmal die Kamera in 4 Meter Entfernung aufstellen. Und dann richte ich das Motorrad auf.
Ja, ja, ja. Also ganz so extrem ist es dann vielleicht doch nicht. Also oft ist es natürlich auch so, gerade wenn du alleine reist, du hast ja auch Zeit und vieles läuft ja auch sehr langsam ab. In dem Fall, wo es um dieses Motorrad aufrichten ging, also auch dazwischen liegt ja Zeit. Also ich hatte dann ganz konkret da hatte ich meinen allerersten Unfall und habe dann natürlich auch erstmal Minuten gebraucht, um mich zu sortieren und irgendwie und dann in diesem Zuge, wenn vielleicht das Adrenalin auch wieder runtergefahren ist, dann kommt der Gedanke, dann lege ich jetzt diese Kamera hier hin.
Wir sehen auch, wie du durch China reist. Da wolltest du ja nicht unbedingt anfangen. Erstmal USA, da spricht man die Sprache. China dann allerdings ein ganz anderer Kosmos. Die mögen das ja nicht so gerne, wenn da jemand mit einem Motorrad alleine rumfährt. Deswegen wurde dir ein Guide an die Seite gestellt. Wie sehr hat der genervt, der Wachhund?
Ja, schon ziemlich. Also ich glaube, er war nicht so der cleverste.
Okay.
Er war nicht so das schärfste Messer in der Schublade, wie man so sagt. Ja, ich meine, für ihn ist es auch nur ein Job. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch
Nein,
ist.
Nein, überhaupt nicht. Aber warum war der nicht der Cleverste?
Naja, man merkt es ja, ne? Also man merkt ja, glaube ich, also auch wenn man sich vielleicht nicht ganz so gut verständigen kann, er konnte so ein paar Brocken Englisch.
Okay.
Also er war, glaube ich, im tiefsten seines Herzens, er war ein ganz netter Kerl.
Mhm.
Aber ja, er hatte die Aufgabe, uns im Grunde genommen zu... Ja,
bewachen.
Zu bewachen, überwachen.
Da lief aber auch nichts dann parallel. Oder konntet ihr heimlich irgendetwas machen, wie filmen zum Beispiel, was er nicht mitbekommen hat?
Ja, das ging in Teilen. Okay. Also er war dann auch nach ein paar Tagen, hat er das paradoxerweise auch so akzeptiert. Hat er das so akzeptiert, dass der Typ da auch, ja, ich glaube, er hat nie so richtig registriert, dass ich wirklich filme, mhm. weil meine Kamera doch sehr, 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 sehr aussieht wie ein Fotoapparat.
Richtig, ja.
Und war auch ziemlich extrovertiert, also er hat auch gerne Fotos mit sich machen lassen und so.
Ihn fotografieren durftest du dann schon?
Ja, ja, das schon. Also sobald du natürlich da anhalten willst und irgendwelche Militärstützpunkte fotografieren willst, das geht gar nicht. Aber ihn zu fotografieren, das war kein Problem. Und ich glaube, er hat nicht so richtig verstanden, dass ich mit diesem Fotoapparat eigentlich bewegte Bilder drehe.
Okay.
Und, ja.
Ist er auch auf dem Motorrad gefahren oder mit dem Auto nebenher?
Genau. Ich habe jemanden gefunden vorher im Netz, mit dem ich mir meine Reisekosten geteilt habe.
Ja. Das
ist ein Ire, der hatte einen Jeep. Und es wird alles im Monate vorher in China, muss das organisiert werden. Und dann war auch klar, dass der Guide bei ihm mitfährt in diesem Jeep.
Ihr durftet dann aber irgendwann einmal 4 Tage lang das Hotel nicht verlassen. Auch kein Internet, also keine Verbindung zur Außenwelt. Was ging in dir vor? Wie waren diese 4 Tage?
Es war in dem Fall, hat das was sehr Deprimierendes. Angst nicht unbedingt, aber schon sehr, sehr respekteinflößend, wenn man merkt, dass das komplette Internet zumindest für einen abgeschaltet wird in diesem Hotel. Also dass es da gar kein so richtiges Interesse gibt, dass man da mit irgendwem kommuniziert.
Mhm.
Der Pass in Dauerschleife immer wieder kopiert wird und dass man E-Mails bekommt von irgendwelchen angeblichen Internetprovidern aus China, die deine Webseite gesehen haben. Also man lässt sich ziemlich schnell wissen, dass man dich beobachtet.
Mhm.
Das ist schon ziemlich skurril. Und das ist respekteinflößend, ja.
Aber für dich war immer klar, da lasse ich mich nicht abschrecken. Oder hattest du auch wirklich so einen Tiefpunkt, wo du dachtest, jetzt machen sie mir das echt so schwer, jetzt bin ich aber auch irgendwie müde.
Auch solche Momente, die gab es, wo ich auch diese Reise vielleicht auch in Frage gestellt habe, ne? Oder mir überlegt habe irgendwie.
Wann war das erste Mal der Fall?
Das ist so eine Treppe. Also das ist so am Anfang, ich glaube, ich bin irgendwann fast eine ganze Woche durch Regen gefahren in den USA. Und dann denkst du, ja, ist alles nass, das ist eine Scheiße, ist alles irgendwie dreckig und irgendwie dann fällt dir erst einmal das Motorrad irgendwie um und dann ist hier eine Macke und da eine Macke und dann, ach, alles kacke irgendwie, ich habe mir das alles anders vorgestellt.
Mhm.
Und das verändert sich halt irgendwann in der Mongolei, wenn du da aufwachst und wachst morgens in diesem Zelt auf und hast erstmal deine Rippen angebrochen. Das ist so eine Treppe, auch da sagt man sich dann, ey. Ich glaube, besser mal zu Hause geblieben.
Ne? Gerade in der Mongolei bist du doch im Prinzip ein Außerirdischer, oder? Einer, der frei einfach mit einem Motorrad aus Europa kommt und da langfährt. Wie haben die dich angesehen?
Also ich glaube, dass schon einige Menschen in der Mongolei schon mal Touristen vorher gesehen haben.
Ja.
Weil es gibt ja nur so ein paar Routen, wenn man da durchfahren will.
Okay.
Und man ist dann doch auch nicht der Allererste natürlich, der das irgendwie macht. Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. In Teilen ist das irgendeine Form von Bewunderung, Faszination.
Okay.
Ich glaube auch, dass es in Teilen, ja, dass es sowas Unverständnis auch auslöst, weil man muss sagen, die Möglichkeit, sowas zu tun, ist sehr, sehr westlich besetzt.
Mhm.
Das heißt, irgendwie, wir haben diese Möglichkeit, ich hatte diese Möglichkeit, monetär, auch politisch.
Ja, klar, Reisen ist ein Luxus in der Welt eigentlich, ne?
Völlig.
Den wir uns leisten können, der Großteil der Welt kann das nicht mal.
Ja. Und ich glaube, das ist auch in Teilen Unverständnis auch. Das ist so eine Mischung, ja, aus Unverständnis, Bewunderung, Faszination, Exotik. Das ist, glaube ich, so unterschiedlich, wie unterschiedlich auch die Menschen sind.
Die Menschen zeigen ja sozusagen die Vielfalt unseres Lebens eigentlich noch mehr als Landschaften das tun. Von all denen, die du getroffen hast auf deiner weiten Reise, wer hat dich überrascht? Wer ist dir besonders nahe gegangen? Welcher Mensch, welche Begegnung?
Wer mir ganz besonders nahe gegangen ist, ist der LKW-Fahrer in Indien, der mir im Grunde genommen kurz nach meinem Unfall geholfen hat, weil er im Grunde genommen nicht so war wie viele, viele, viele andere, die im Grunde genommen mit diesem ganzen Unfall und so nichts zu tun haben wollten, sondern dass er aus einer tiefen Menschlichkeit heraus einfach, glaube ich, mir einfach geholfen hat. Und wo auch, es hat ja ein paar Tage gedauert irgendwie, dass ich mit ihm zusammen irgendwie da versuche, diese Situation zu lösen. Ja, und ich glaube, er auch von seinen Freunden, die da auch in Teilen so ein bisschen irgendwie, die ich dann auch kennengelernt habe, die das in Teilen auch überhaupt nicht verstanden haben, warum er sich dem so aussetzt. Und er hat das einfach getan, er hat das einfach gemacht. Und das ist mir so, das ist etwas, was mir bis heute so im Gedächtnis geblieben ist. Das heißt, auch obwohl das für ihn, glaube ich, wirklich alles andere als leicht war, hat er das trotzdem getan. Und
was war das für einer? Also LKW-Fahrer, hast du was über ihn erfahren auch? Hat er Familie? Wie sieht er das Leben?
Ich glaube, er ist ein sehr, sehr zufriedener Mensch. Ich glaube, wie viele andere Inder versteht er durch das Internet mittlerweile, dass er eingesperrt ist in diesem Land, dass er dieses Land niemals verlassen wird und dass es uns doch hier in der westlichen Welt sehr, 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 sehr gut geht. Das ist, glaube ich, so, ja, wie er das Leben so sieht, also auch schon sehr, sehr realistisch. Er hat auch Familie. Arbeitet er in einem Hotel, das heißt, er ist gar nicht so schlecht gestellt, zumindest für indische Verhältnisse, er hat zumindest einen Job. Nebenbei fährt er LKW, in so einem, genau, fährt gelegentlich so ein Transporter.
Also tolle Begegnung auf jeden Fall. Mit dem Motorrad die ganze Welt umrundet, 22 Länder in 333 Tagen. Das hat Christian Vogel gemacht, der Fernsehjournalist ist im normalen Leben, diese Auszeit genommen hat, aus der dann ein Kinofilm wurde. Über diese Reise, der kommt dann am Donnerstag ins Kino und heißt Egal was kommt. Danke nach Hamburg, schöne nächste Reise, ne?
Danke nach Baden-Baden.
Talk mit Thies.